Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, lieber Michael, wir haben viel zu besprechen, wenn du endlich wieder mal da bist.
Ne? Du auch?
Ja, ich war letzte Woche weg. Aber hatte vorher noch einen sehr schönen Podcast
mit deiner Bürgermeisterin.
Kress, ja, gut, war echt hochinteressant, hat mir echt Freude bereitet.
Und ich sollte häufiger wegbleiben, weil dann suchst du dir ganz interessante Gesprächspartnerinnen. Wir haben zu wenig Frauen in unserem Podcast und vielleicht ist das die Lösung.
Naja, es gibt halt weniger Frauen in der Kommunalpolitik. Ich war selber überrascht, 186 nur von über 2000 Bürgermeistern.
Erstaunlich weniger, also, hat mich auch überrascht, die Zahl.
Wenig. Aber unabhängig davon, wenn du nicht da bist oder wir beide nicht da sind, dann passiert noch viel, viel mehr. Wir wollen mal mit dem Aktuellen anfangen. Oder nee, wir fangen wirklich mit dem Nürnberger Thema doch gleich an. Also kaum ist das Christkind gewählt in Nürnberg, Benigna Munsi, und schon tobt der Bär. Also ich habe mal gegoogelt kurz nach ihrem Namen und zumindest ist Nürnberg, kann man wirklich sagen, weltweit in den Schlagzeilen. Also selbst die New York Times hat darüber berichtet. Ist das für dich überraschend gekommen? Also fangen wir mal damit an, was war der Auslöser? Letztendlich die Wahl, Benigna Munsi gewählt.
Wahl, genau.
Eine hochsympathische junge Dame mit 17 Jahren, war selber, glaube ich, auch sehr überrascht, dass sie ausgewählt wurde.
Genau.
Und dann hat der AfD-Kreisverband München-Land gepostet, Nürnberg hat ein neues Christkind, eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen. Und wenn ich so ein bisschen bei uns reingeschaut habe, also ich will jetzt nicht nur auf den Kreisverband München-Land deuten mit dem Finger, sondern auch bei uns auf Facebook, muss man sich manchmal schon sehr wundern, was die Leute da von sich geben aufgrund der Wahl eines Christkindes, wo der Vorname scheinbar schon die Leute zum Wahnsinn treibt.
Triggert, ja, es ist wirklich Wahnsinn, es ist beschämend. Um im Indianerbild zu bleiben, wenn man es schatzhaft betrachten würde, was sich leider verbietet, könnte man sagen, die letzten Mohikaner sind dann doch mehr, als man denkt. Es ist wirklich erschreckend, wie viele Menschen sich an dieser Berufung, an dieser Wahl gerieben haben. Dieser Kreisverband, hast du vollkommen recht, der AfD, der ist sozusagen der prominenteste Ausfluss. Da ist übrigens alles drin in der Reaktion dieses Kreisverbandes, alles, was man von der AfD so kennt, wird jetzt wieder munter vollzogen. Der Mensch, der es verfasst hat, der ist zurückgetreten von einem sehr unbedeutenden Amt. Die AfD hat sich distanziert. Das Thema ist allerdings in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also Ziel erreicht, könnte man sozusagen aus der AfD-Sicht sagen. Ich finde es wirklich erschreckend, dass ein Christkind im Jahr 2019, weil es einen indischen Vater hat und unter offenbar vom Aussehen her nicht den Ansprüchen einiger Rechtsaußen entspricht, warum er das durch den Kakao zieht, finde ich unfassbar. Für mich ist die Würde des Menschen, konkret die Würde des Christkindes, da tangiert worden. Ich finde es absolut eine Frechheit, was man der 17-Jährigen antut, die es Gott sei Dank gelassen nimmt und traurig, dass man sich über so ein Thema unterhalten muss.
Absolut wahr, aber es ist auch so, dass die Stadt wirklich sehr schnell reagiert hat, aber auch die Stadtgesellschaft in dem Fall reagiert hat. Ja. Uli Mahle, der Oberbürgermeister, hat gesagt, weil du gerade eben gesagt hast, durch den Kakao, man müsste lachen, wenn man nicht wüsste, dass es diese Typen ernst meinen, aber man könnte heulen über so viel Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut.
Das sind Menschenfeinde. Ich habe dazu einen Leitartikel in den Nürnberger Nachrichten geschrieben über Meinungsfreiheit und habe Zustimmung geerntet, glücklicherweise mehr Zustimmung, aber ich habe auch eine Handvoll Kommentare gekriegt, die wirklich tief blicken lassen in eine menschenfeindliche, menschenverachtende Haltung, und das ist erschreckend. Es ist wirklich für mich unfassbar, was für ein Menschenbild dahinter steht, und ja, mir fällt irgendwie eine Antwort schwer an diejenigen. Ich bin gerade dabei, ich mag eigentlich jedem antworten, der mir schreibt, aber da fehlen mir momentan ehrlich gesagt noch die Worte.
Wir haben uns ja immer wieder über die AfD unterhalten, und wie du gerade gesagt hast, das Thema kommt dann in der Mitte der Gesellschaft an. Das ist auch ein Muster erkennbar. Es gab ja so ein bisschen auch die These, dass sich die AfD zumindest auch in Bayern ein Stück weit überleben wird. Aber mit solchen Aktionen positionieren sie sich immer wieder erneut und was wirklich oder was mich echt schon mir sehr zu denken gibt, ist, dass das sind so viele Menschen, also ja, es ist immer noch eine Minderheit, aber trotzdem, dass so viele Menschen darauf reagieren und das bei einem Thema, das ja letztendlich auch völlig unpolitisch ist. Also das muss man sich mal überlegen, wie ein Christkind politisiert wird und wo man versucht, das zu instrumentalisieren für ganz bestimmte Zwecke.
Genau, die letzte Politisierung des Nürnberger Christkinds, die fand vor 3 Jahrzehnten statt. Es war damals der Fall, als ein Mann sich getraut hat, sich zu bewerben. Es war aber eine völlig andere Ebene und tatsächlich
ein Mitarbeiter der Nürnberger Nachrichten.
Genau, sogar. Eine sehr humorvolle. Da ging es auch um sehr grundsätzliche Fragen und jetzt ist es mal wieder soweit. Und man macht es wirklich am Aussehen, an der Herkunft eines Menschen fest. Für ein, wie du zu Recht sagst, völlig unbedeutendes Ehrenamt. Ja, Nürnberger Christkind ist wichtig, aber es hat null politische Konnotation. Es ist eine Symbolfigur, eine Werbefigur der Stadt Nürnberg, nicht mehr und nicht weniger, mit sozialem Ausfluss, die vielen Menschen tatsächlich schöne Stunden zuteil werden lässt, indem sie in Altenheime, in Behinderteneinrichtungen und so weiter geht. Aber keine Relevanz für den politischen Alltag und zack, es ist politisch konnotiert, stigmatisiert worden, das Thema. Und das finde ich unglaublich dreist. Und das, was dahinter steht, ist eine sehr perfide Haltung und ein verächtliches Menschenbild, mit dem man aber offenbar ja auf Stimmenfang gehen kann und das sehr erfolgreich tut. Also wenn man die AfD Revue passieren lässt, die AfD ist schwierig, ich weiß, da gibt es wieder Prügel von AfD-Flügeln, die sich als gemäßigt betrachten, aber ich mag das Spiel gar nicht mehr mitmachen. Ich erkenne in der Partei eine Radikalisierung und wenn man es nicht schafft, sich von den radikalen Elementen zu distanzieren, dann muss man damit leben, dass man von der AfD spricht.
Es ist ja auch so, dass in Bayern sich die AfD eigentlich ziemlich selbst zerlegt hatte schon, so hat man den Anschein, aber es genügen halt dann solche Aktionen, um sich wieder in das Rampenlicht zu spielen. Und im Moment erleben wir in Thüringen nach der Wahl ja nochmal was ganz anderes. Also wirklich, wie eine Partei von sich behauptet, sie wäre in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt auch sehr dreist anbietet, sie würde eine Minderheitsregierung von CDU und FDP unterstützen. Also da ist, glaube ich, schon auch ganz gut erkennbar, was die nächsten Schritte sein können, wenn man wirklich diese Partei noch mehr Gewicht, wenn die Partei noch mehr Gewicht bekommt. Wie ist so deine Einschätzung? Glaubst du wirklich, dass sie in Bayern in eine ähnliche Stärke, zu einer ähnlichen Stärke anwachsen könnten? Oder ist das eher unwahrscheinlich aufgrund dessen auch, wie sich die CSU positioniert? Wobei die CSU ja keine Rechtsaußen- oder Rechtsauslegerpartei mehr ist, sondern im Gegenteil sich mit Markus Söder ja eher in Richtung grüne Mitte, würde ich mal sagen, bewegt hat.
Ich glaube, trotz dieser Bewegung der CSU, die hast du vollkommen zu Recht beschrieben, dass die Gefahr einer weiter erstarkenden AfD, die also wirklich in Prozentbereiche an die 20, über den 20% der Wählerstimmen kommt, nicht gegeben ist. Dazu, glaube ich, ist das bürgerliche Spektrum in Bayern, das bürgerlich-konservative, parteipolitisch dann doch zu gut verortet. Einerseits in der CSU, andererseits in den Freien Wählern, die ja in Bayern auch einen Wähleranteil von knapp 10% haben. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also da behaupte ich, ist für die AfD einfach weniger Platz. Trotz der für mich sehr erfreulichen Distanzierung der CSU, die ja sich inzwischen wirklich durch die ganze CSU zieht. Also man hat sich von dieser AfD komplett losgesagt. Es gab ja mal zwischenzeitlich andere Töne innerhalb der CSU vor einigen Jahren. Das ist unter Markus Söder tatsächlich anders geworden. Sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Die Frage ist, wie weit fischen die Freien Wähler beispielsweise im populistischen Spektrum? Die finde ich ganz spannend. Man hat jetzt ja ein Jahr
Messer in der Tasche, glaube ich.
Genau, Aiwangers Messergeschichten finde ich, sag mal, mindestens populistisch. Könnte auch aus anderen Parteimündern stammen, finde ich sehr fragwürdig. Wer Aiwangers Taktik gerade ein bisschen verfolgt, sich dem Land anbietern, sich gegen die Städter verschwörend bei Themen wie Landwirtschaft, konventioneller Landwirtschaft ganz konkret. Auch da habe ich an der Strategie so meine großen Zweifel. Das finde ich Populismus in Reinkultur. Also vielleicht schöpft er dadurch Stimmen ab, die dann nicht der AfD zuteil werden.
Damit sind wir schon eigentlich beim nächsten Thema, nämlich wir haben ein Jahr lang die neue Koalition in Bayern, also die orange-schwarze Koalition.
Ja. Schwarz-orange wurde Markus Söder jetzt.
Schwarz-orange, Entschuldigung, wie konnte ich das auch verkehrt drum benennen? Also nach wie vor natürlich die CSU als stärkste Partei. Aber ich fange mal mit einem sehr lapidaren Thema an, weil es mich ein bisschen amüsiert hat. Die FDP hat eine Anfrage beim Landtag gestellt, wie viel Geld denn der Großelterntag verschlungen hat. Und die Antwort liegt jetzt vor. Also ganze 280.000 Euro hat die bayerische Staatsregierung für einen Großelterntag ausgegeben. Davon 180.000 Euro allein nur für Anzeigen, um zu sagen,
sehr erfreulich, bei uns in der Zeitung Nürnberger Nachrichten war ja auch eine dieser Anzeigen zu sehen. Insofern kann ich ja nur Gutes über den Großelterntag verlauten lassen. Nein, das ist natürlich Symbolpolitik in Reinkultur. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag der sechsfachen Väter, weil dann werde ich mich ganz besonders angesprochen fühlen von Markus Söder.
Es aber eben nur alles angesprochen, kommen. Du kriegst keine finanziellen Vorteile.
Ja, wer weiß, was da noch alles
eine
kommt.
Eine Anzeige für deinen Arbeitgeber oder unser Arbeitgeber.
Wäre es mir ehrlich gesagt wert. Lieber Markus Söder, bitte denken Sie über den Tag der kinderreichen nach.
Ich muss bloß aufpassen, dass oder wir müssen dann aufpassen, oder du musst aufpassen, dass diese kinderreichen nicht wieder in ein falsches Fahrwasser geraten, weil es gab es ja schon mal, ich glaube, ein Väterkreuz noch nicht, aber ein Mutterkreuz.
Oh ja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe über den Tag der anständigen kinderreichen. Nein, ich höre jetzt auf.
Also du merkst, man ist ganz schnell, da ist man auf einmal in einer Richtung, in die man nicht unbedingt kommen möchte. Ja, aber wir waren ganz woanders, wir waren bei ein Jahr schwarz-orange. Naturgemäß, die Opposition sagt, viel Ankündigungspolitik, viel Symbolpolitik, wenig umgesetzt, große Reden schwingen, wenig machen. Umgedreht, Schwarz-Orange sagt, wir haben ganz, ganz viel auf den Weg gebracht. Wir tun auch weiterhin viel. Wir haben das Füllhorn in die verschiedensten Bereiche ausgeschüttet und werden das auch weiterhin tun. Du als Chefredakteur. Ja, und als Beobachter natürlich der politischen Szene. Wie fällt deine Bilanz aus?
Die fällt gar nicht so schlecht aus. Ich finde schon, dass dieses Bündnis geliefert hat, geliefert auf eine Art und Weise, die ich dann gerne auch gleich kritisiere, indem er eben sozusagen an die Reserven des Staatssäckels ging. Es wurde Geld ohne Ende ausgeschüttet. Jeder kann es, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise spüren. Ich spüre es über Kindergartenbeiträge. Da gab es eine schöne Rückzahlung von der Staatsregierung, die dann irgendwann mal ausgeschüttet wurde, weil ja 100 Euro erstattet werden. Also jeder, glaube ich, das ist auch das Ziel von Markus Söder, jeder auf irgendeine Art und Weise spürt diese Staatsregierung finanziell positiv mit teilweise sehr fragwürdigen Projekten, Klientelpolitik. Das ging auf. Insgesamt fürs Land kann ich bisher keinen Schaden feststellen, was ehrlich gesagt auch an der Verfasstheit der Opposition liegt. Ich möchte mir keine SPD in Regierungsverantwortung in Bayern vorstellen. Sehe mir das nach als aktives Parteimitglied, aber Schwarz-Grün wollte Söder nicht, weil es für ihn zu unbequem gewesen wäre. Aus pragmatischen Gründen kann ich das verstehen. Schwarz-Orange ist für Söder ein super Bündnis. Ob er es schafft, wie seinerzeit Seehofer, der die FDP sozusagen an den Rand gedrückt hat und damit aus dem Parlament befördert hat, wage ich zu bezweifeln. Die Freien Wähler haben ihren Stamm. Bayern wird von dieser Koalition keinen Schaden nehmen. Es wird jetzt auch nichts groß Nachhaltiges übrig bleiben. Für Söder ist es die einfachste und bequemste Form des Regierens und deswegen wird er daran festhalten.
Dass er daran festhalten wird, würde ich auch überhaupt nicht daran zweifeln, klar. Aber er hat ja eigentlich ganz andere Ansprüche an sich selbst zumindest, was er nach außen verkündet. Er will ja Großes bewegen, er will ja auch in Erinnerung bleiben. Klar, diese Geldgeschenke, das ist ja nichts Dauerhaftes. Es ist keine Nachhaltigkeit vorhanden. Nee. Im Bereich der grünen Politik ist es eher schon wieder ein leichter Kuhschwanz, der hin und her wackelt, der ein bisschen meandriert und mal in die eine, mal in die andere Richtung sich bewegt. Also eine klare Linie ist da schon nicht mehr erkennbar. Dann haben wir das Thema Energiewende. Da steht ihm ja die eigene CSU-Regelung der 30H im Weg.
10H.
10H, Entschuldigung, ja. 30H wäre noch schlimmer, ja. Und Aiwanger verkündet gleichzeitig, dass er genau die Windenergie in Bayern extrem ausbauen will. Ich glaube, 300 neue Windräder. Ich weiß es nicht ganz genau, aber also auf jeden Fall einiges soll da geschehen. Ja, das ist ein Widerspruch in sich und du meinst aber trotzdem, das geht auf.
Ja, das wird aufgehen. Es ist eine ambivalente Politik, weil ja die auch in der Koalition natürlich jeweils unterschiedliche Interessen befrieden müssen, muss man auch klar sagen. Aiwanger ist knallhart auf der Seite der ländlichen Bevölkerung. Da stammen 90, wahrscheinlich 95% der Wählerschaft der Freien Wähler her. Der macht eine knallharte Politik gegen die Ballungszentren. Söder ist schlau genug zu wissen, dass die CSU sich genau das nicht leisten kann. Der muss den Spagat hinkriegen zwischen Stadt und Land. Das führt zu teilweise skurrilen Entscheidungen. Du hast es gerade beschrieben am Beispiel der Umwelt- und Energiepolitik. Die gibt's, die wird es auch weitergeben. Auch der Umgang mit den Landwirten ist ein spannendes Thema. Da ist die CSU momentan ziemlich zerrissen und bin gespannt, für wen sich dann die Landwirte tatsächlich entscheiden. Die waren Stammwähler-Klientel der CSU, sind das momentan sicher nicht mehr. Trotz allem geht's in Bayern einigermaßen voran, dem Land geht's gut, die Finanzen stimmen trotz des Füllhorns, das ausgeschüttet wurde. Also ich glaube, aus der Perspektive der Wählerinnen und Wähler ist es Bayern im letzten Jahr nicht schlecht ergangen und so skurrile Sachen wie Söders Mondfahrt und ähnliche Weltraumabenteuer. Ja, wenn man es nüchtern betrachtet, geht es darum, den Wissenschaftsstandort Bayern zu stärken. Und da ist ja in der Tat auch einiges passiert. Das Milliardenprogramm, das auferlegt worden ist, dient natürlich den Hochschulen hier in der Region. Da muss man gucken, da wird die nächste Landtagswahl sicherlich interessant. Bis dahin muss nämlich geliefert worden sein. Mhm. Wer die Uni Erlangen-Nürnberg sich anschaut, die ist marode, was die Gebäude anbelangt, nicht was die Wissenschaftler anbelangt.
Aber, und nicht erst seit gestern, ja.
Da wird natürlich sehr leicht zu messen sein, ob den Worten auch Taten folgen. Das Vorzeigeprojekte wie diese zu schaffende Technische Uni Nürnberg, nice to have sind, keine Frage, aber ich bin schon sehr gespannt, wie die bestehende Hochschullandschaft endlich mal saniert wird und wir haben da massive Sanierungsfälle.
Und es betrifft ja, wie du gerade gesagt hast, es betrifft gerade den Standort Erlangen, wo man ja auch sicherlich sehr kritisch, es ist ja auch schon zutage getreten, sehr kritisch die Pläne betrachtet, kritisch im Sinne von wir wollen schon ganz genau wissen, was hier in Nürnberg passiert, weil genau die Befürchtung besteht, das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Klar. Und wenn man jetzt hier in Nürnberg einfach neue, schöne Gebäudlichkeiten, die man auch wunderbar einweihen kann, errichtet, dann kann es ja sehr gut sein, dass das Geld irgendwann da drüben fehlt in der Nachbarstadt. Und also da hatten wir schon die Berichterstattung darüber, wenn es in Hörsäle oder in Veranstaltungssäle reinregnet und so weiter und so fort. Damals gab es ein kurzfristiges Programm, aber eine Sanierung, die sozusagen wirklich eine Generalsanierung wäre, steht noch aus. Da ist die Frage, ob das jemals kommen wird. Welche Themen haben wir noch in der bayerischen Politik? Du glaubst, dass die Bauern zu befrieden sind im Sinne einer CSU-Stammwählerschaft oder Freien Wähler-Stammwählerschaft? Da bin ich eher skeptisch. Also es ist noch sehr weit auseinander die Forderungen der konventionellen Landwirte und das von den Grünen sehr stark befeuerte Wechseln in der Landwirtschaft, das aus ihrer Sicht nötig ist und natürlich auch die Programme, die jetzt eigentlich mit dem Volksbegehren umgesetzt werden müssten, wenn man sich jetzt dann wirklich auch daran traut.
Momentan ist der Konflikt ungelöst, keine Frage. Die Landwirte, wer übers Land fährt, sieht ganz, ganz viele grüne Kreuze auf den Feldern, an den Felderrändern stehen, im Grunde Protestzeichen, ganz originelle Symbolpolitik, ein grünes Kreuz aufzustellen. Also das zeigt, wie es den Bauern wirklich geht, wie die denken. Also sie glauben, dass ihr Ende buchstäblich eingeläutet ist. Sie haben den Schuldigen auch gleich benannt, indem sie das Kreuz so angemalt haben. Da schwelt unheimlich viel. Söder wäre nicht Söder, wenn er nicht längst an der Strategie basteln würde, um diesen Konflikt irgendwie einzufangen. Wie ihm das gelingt, kann ich momentan nicht absehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er es nicht nur versuchen wird. er muss es versuchen. Wer sich ländliche CSU-Bezirke anschaut, ich nenne mal die Oberpfalz als ein Beispiel, mit Albert Füraker an der Spitze, bayerischer Finanzminister, der weiß, dass dort gerungen wird um die Stimmen der Landwirte. Es ist für die CSU schon immer noch gefährlich, auch wenn die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern sinkt, es ist immer noch gefährlich, auf dieses Klientel komplett zu verzichten. Und die bayerische Landwirtschaftsministerin, Frau Kanniber, auch Landwirtin aus Rosenheim, wenn ich es recht im Kopf habe, die macht nichts anderes als eine knallharte Klientelpolitik, die versucht, die Landwirte wieder einzufangen. Und das macht sie im Auftrag Markus Söders. Also da ist momentan eine Wiederannäherung im Gange, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Aber die nächsten Wahlen sind ja auch erst 2023 auf der bayerischen Ebene.
Ja, und bis dahin droht ja noch ein bisschen Gefahr auch von einer anderen Flanke. Wir haben jetzt die Landwirte, aber wir haben auch die ganz normalen Industriearbeiter, sage ich mal, an den Standorten, die ja zum Teil auch verteilt sind. Oberpfalz hast du jetzt genannt, wenn wir jetzt mal hingucken, dass die Automobilzulieferer in zunehmende Schwierigkeiten geraten. Und wir haben ja natürlich auch ganz viel Automobilindustrie direkt in Bayern, also ein ganz wichtiger Standort. Und diese sogenannten Bremsspuren sind zu sehen und auch zu hören. Und jetzt werden erste Werke geschlossen. Das wird ja auch zum Teil der Staatsregierung nicht vorgeworfen, aber man erwartet Hilfe von der Staatsregierung. Die kann die nur in begrenztem Maße geben. Also auch Aiwanger hat es ja jetzt zu spüren bekommen, als er zwar zum großen Gipfel dann einlädt nach München, aber letztendlich ganz, ganz wenig dabei rauskommt, weil die Firmen sagen, wir lassen uns jetzt hier nicht in die Enge drücken. Glaubst du nicht auch, dass das von der Seite es schwierig werden könnte in den nächsten 2-3 Jahren, weil wenn die Wirtschaft sich weiter abflacht, wird es Bayern auch mit treffen und den Wechsel in eine andere Art von Mobilität scheint ja unsere Automobilindustrie nicht in der Form hinzubekommen, wie das vielleicht schon nötig gewesen wäre.
Ja und nein, ich glaube momentan wird schon massiv daran gearbeitet, den Wechsel tatsächlich besser hinzukriegen. In der Vergangenheit wurde viel versäumt, da hat sich die Automobilwirtschaft auch von der Politik immer sozusagen hätscheln lassen. Das war ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, für mich viel zu viel Nähe zwischen der Industrie und der Politik. Ich glaube, jetzt sind die Zeichen der Zeit erkannt. Kann zu spät sein, da hast du recht. Und natürlich wird es Bayern besonders treffen mit Audi und BMW als den Aushängeschildern, die hier ja ihre Stammsitze haben mit einer riesen Zulieferindustrie, die beileibe nicht nur Oberpfalz und Niederbayern betrifft, die ja auch hier bei uns in Mittelfranken massiv vorhanden ist. Ich nenne jetzt mal Leoni, ich nenne Schaeffler als zwei große von einer Vielzahl von Betrieben, die unmittelbar abhängen vom Wohl der Automobilindustrie. Nur die Frage ist, um deine Frage zu beantworten, inwieweit macht man dafür eine CSU oder eine Freie Wählerregierung verantwortlich? Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil nüchtern betrachtet ist es ja eine Entwicklung, die relativ wenig mit einer Landesregierung zu tun hat. Deswegen,
vielleicht mit einem CSU-Verkehrsminister?
Ja, da schon mehr, ja. Aber gut, Andi Scheuer macht mir ja zu Recht für vieles verantwortlich, wie Dobrindt vorher auch. Wundert mich ehrlich gesagt sehr. Also ich sag's mal so, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen, wäre Scheuer der Trainer eines Fußballvereins, wäre er vielleicht schon entlassen.
Sollte das jetzt ein geschickter Übergang sein zu einem vielleicht erfreulichen oder unerfreulichen Thema, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Aber trotzdem bleiben wir noch kurz bei dem Verkehrsminister. Das ist schon auch faszinierend, wie jemand wie Teflon alles abgleitet. Die Millionenausgaben für die misslungene Maut. Jetzt der Gipfel mit E-Mobilität. Also das sind schöne Worte, aber man schüttet auch wieder ein paar hundert Millionen einfach vor die Füße der Automobilindustrie. Und du hast vorhin gesagt, man hat ein sehr einvernehmliches Verhältnis. Man geht auch da wieder schulterklopfend gegenseitig raus. Aber konkret, was da konkret wirklich passieren soll, also ich höre immer Ladesäulen, aber Ladesäulen allein können sie ja nicht weiter sein.
Die werden es nicht richten, ja.
Und 6.000 Euro für Zuschuss für ein E-Auto, dann sind wir irgendwo schon wieder in Richtung Abwrackprämie. Also wenn das in Zukunft die Förderpolitik einer, in dem Fall Bundesregierung ist, ich glaube, innovativ kann man das nicht bezeichnen.
Nee, kann man natürlich nicht, aber es passt ja auch zu dieser Bundesregierung, die ist ja auch alles andere als innovativ.
Wir machen jetzt nur noch desolate Themen.
Genau, wir brauchen was Schönes, aber gut, dass wir über den Club noch reden. Ja, also die Agonie dieser großen Koalition, die wird natürlich jetzt wieder schön geredet zur Halbzeitbilanz, aber ich freue mich tatsächlich jetzt unabhängig von parteipolitischen Präferenzen auf den Tag, an dem es dieses Bündnis nicht mehr gibt. Dann kann mal wieder durchgestattet werden auf der politischen Ebene. Das ist überfällig. Im Moment steht vielleicht das Verkehrsministerium tatsächlich exemplarisch im Moment können die auch irgendwie machen, was sie wollen. Also das scheint niemand mehr zu stören, weil man gar nicht weiß, wo der schlimmste Ausschlag ist. Ist es wirklich Scheuer und der Verkehr oder sind es ganz andere Themenfelder? Ist es das Klimapaket? Keiner weiß es. Ist es die Grundrentendiskussion? Also es gibt ja...
Macht er noch Pressekonferenzen oder Meetings, wo die Umweltministerin gar nicht mehr eingeladen wird, weil, wo es genau um solche Themen geht?
Gibt es noch eine Kanzlerin? Also oder ist die in Indien geblieben? Also es ist irgendwie alles... eine ganz, also eine sehr
aber innerhalb der CDU hast du ja trotzdem Situation. Auch eine Wahnsinnsdiskussion. Also du hast die Diskussion jetzt über Thüringen, also da muss sich die CDU mit auseinandersetzen. AKK ist ein Riesendiskussionsthema. Mhm. Ist sie dann wirklich die geborene Kanzlerkandidatin, wenn Merkel zurücktritt oder wenn die große Koalition große Koalition zerbricht oder wenn was der Teufel was passiert. Es recken auch schon etliche den Kopf inzwischen aus der Deckung. Und die CDU diskutiert ja selbst schon drüber, ob sie nicht aus der großen Koalition austreten soll. Er soll den Spieß umdrehen, nachdem die jetzt ein bisschen leid sind.
Genau. Und in der Folge ist ein gewisser Markus Söder, über den wir gerne und oft hier reden, ja jetzt schon als Kanzlerkandidat gehypt. Mich hat's ganz gerissen. Das politische Magazin Cicero hat einen Titel, auf dem ganz groß Markus Söder zu sehen ist und ganz klein AKK, Frau Kramp-Karrenbauer im Hintergrund. Und es geht natürlich um die K-Frage. Söder, der ja ein Weltmeister im Dementieren war, er hat lange dementiert, jemals Interesse am Amt des CSU-Parteichefes haben zu können, ist es mittlerweile. Genauso oft hat er dementiert, dass er Kanzler werden möchte. Inzwischen steht er kurz davor und findet es, glaube ich, super cool, da seriös gehandelt zu werden. Und steht ja auch für die Wandlung von Markus Söder. Er ist ja auch innerhalb des Koalitionsgeflechts jetzt witzigerweise einer, der befriedet. Söder ist quasi der kümmert sich darum, dass das Miteinander passt. Das ist irre.
Ich glaube, du hast ihn auch schon mal als Friedensfürst bezeichnet.
Ja, ich würde jetzt inzwischen Friedensengel fast schon sagen. Also er ist auf dem Weg zu himmlischen Sphären und zu höheren Wein. Nürnberger Christkind kann er nicht werden. Also vielleicht dann doch Bundeskanzler.
Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten windet den Siegeskranz bereits für Markus Söder. Dann lassen wir mal in Ruhe noch auf uns zukommen, was da passiert. Ich verfolge das auch mal ein bisschen in Berlin, weil da meine Schwester auch lebt. Das politische Berlin, sondern die ganz normalen Berliner auf die Bayern reagieren und vor allem auf bayerische Ministerpräsidenten. Also da hat Markus Söder schon noch einiges an Arbeit zu leisten.
Das muss man fairerweise sagen.
Dort nach wie vor kein großer Sympathieträger. Es liegt jetzt nicht an meiner Schwester, sondern es liegt daran, wenn man sich mit Leuten unterhält und wenn man dort in die Medien liest oder online überfliegt, dann merkt man schon, dass der Söder ganz anders gesehen wird, als wir in Bayern ihn wahrnehmen.
Das gilt auch für die Unionsfraktion im Übrigen, wer da mal Gelegenheit hat, ab und an mal reinzuhören und sozusagen offene Worte hört von Unionsabgeordneten, insbesondere von solchen, die der CDU angehören. Die können sich wirklich viel vorstellen, aber noch nicht ihren Finger bei einer Kanzlerwahl für einen bayerischen Kandidaten der CSU zu heben.
Aber du sagst ja schon wieder noch nicht. Also, genau. Aber du lässt dir das Türchen offen. In einer anderen Sache hast du dir keine Türe offen gelassen. Jetzt sind wir nämlich bei dem Thema, wo du sagst, das ist eigentlich ein positives Thema.
Absolut.
Da bin ich mir jetzt wiederum auch nicht so ganz sicher, aber nach dem, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, war es jetzt wenig verwunderlich. Von was reden wir? Damir Kanadi ist nicht mehr Trainer des 1. FC Nürnberg.
Einer der großen Österreicher muss Nürnberg verlassen.
Da muss ich jetzt eine kleine Anekdote am Rande erzählen. Wir waren 4 Tage in Linz. Und da liest man natürlich auch die Zeitungen dort, unter anderem die Oberösterreichischen Nachrichten.
Keine schlechte Regionalzeitung.
Keine schlechte Regionalzeitung, muss man wirklich sagen. Sind auch extrem präsent in Linz selbst, haben ein riesiges Verlagsgebäude noch in der Innenstadt und so weiter. Aber unabhängig davon, wenn man diese Zeitung liest und liest dann Deutsche Bundesliga oder zweite Bundesliga, vor allem Bundesliga, da steht bei der Aufstellung nicht die normale Aufstellung, sondern es stehen nur die österreichischen Spieler, die eingesetzt wurden oder ob sie selbst wenn sie auch nur auf der Ersatzbank saßen und natürlich die Trainer. Mhm. Und deshalb stimmt es schon, Kanadi gehört zu den großen Österreichern. Absolut. Der steht nämlich auf jeden Fall immer mit dabei, dass er als Trainer des ersten FC Nürnberg tätig ist. Allerdings konnte ich jetzt nicht mehr lesen, da war mir schon weg, wie die österreichische Presse auf seinen Rauswurf reagiert hat. Aber er war nötig.
Der war fällig, ja, absolut überfällig, würde ich mal sagen. Also Wochen bevor sie ihn hinausgeworfen haben, habe ich das hier schon postuliert. Die Ära Kanadi muss ein Ende haben und ja, das ist dem Mann, ob man es ihm vorwerfen kann oder nicht, sei dahingestellt. Es ist ihm jedenfalls nicht gelungen, nach einem Drittel der Saison auch nur annähernd eine Spielkultur, die man als Kultur bezeichnen kann, in diese Mannschaft hineinzubringen. Das war ein wild hin und her laufender Haufen, der, sag mal, gewisse Anfälligkeiten in der Abwehr hatte. Parallel zum FC Bayern tun sich da auf. Und deswegen, ja, ich bin wirklich nicht immer der sagt, der Trainer muss als erstes raus, aber in dem Fall wäre mir auch nichts anderes eingefallen.
Und wir sind wieder hinter den Bayern, ne? Also die Bayern haben deutlich, nicht was heißt deutlich früher, sie haben früher ihren Trainer rausgeworfen.
Selbst beim Trainerrauswurf in der eigenen Liga, genau, machen das dann nach einer 1-5 Pleite am nächsten Tag. Der Club hat lang gewartet. Ich muss auch sagen, für mich ist der Sportvorstand angezählt. Mhm. Das war dessen Kandidat. Er hat gesagt, das ist mein Mann, den wollte er offenbar schon in Düsseldorf holen. Mhm. Sagen wir mal, da hat er einen Fehler gemacht. Der nächste Schuss möge sitzen. Also ich bin gespannt, wer jetzt dann nach Marek Mintay, der sehr wahrscheinlich nur das eine Spiel gegen Bielefeld auf der Bank als Cheftrainer verbringen wird, wer dann den Club ins Derby führt. Das darf man ja nicht vergessen. Das übernächste Spiel ist das mittelfränkische Derby.
Genau, also erstmal Bielefeld, erstmal Spitzenmannschaft, wer hätte das gedacht? Spitzenmannschaft, ja. Und dann das Derby und das könnte wirklich bitter werden. Ja gut, die Förder haben sich jetzt nicht unbedingt mit rumgekleckert, aber machen sehr solide, machen das, was sie können und das bringen sie gut von der Rampe eigentlich.
Für meine Freunde am Pfalzner war ja nochmal Etat deutlich kleiner als die Hälfte des Club-Etats. Manche sagen, ein Drittel von den Gehältern, die der Club zahlt, verdient man in Fürth. Schaut mal nach Fürth, liebe Clubspieler.
Ja, trotzdem. Ja, was heißt trotzdem? Die Frage ist eher, schwant ihr noch Schlimmeres jetzt beim Ruhmreichen oder glaubst du, damit ist eine Art Wende eingeleitet?
Hier sind 2 Punkte zu Platz 16. Wir haben ein kleines Polster. Das werden wir behalten und im Mittelfeld vor uns hindümpeln. Man muss ja immer sagen, das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, in dieser zweiten Liga sind die Abstände zwischen oben und unten jetzt, ich meine jetzt nicht ganz oben, dass man die ersten 3 Plätze mal weg, zwischen Platz 4 und Platz 15 ziemlich gering, sodass eine kleine Serie, die ich jetzt nicht unbedingt erwarte, aber die ja auch nicht auszuschließen ist, von, sagen wir mal, 4 Siegen am Stück, die würde schon wieder Tuchfühlung zum ersten Drittel der Tabelle aufnehmen lassen. Also nichts ist auszuschließen, nichts ist unmöglich.
Man merkt, dass du jetzt schon hoffst und eigentlich schon fast ein bisschen optimistisch bist, aber vielleicht liegt es auch bloß daran, dass du recht behalten hast, dass der Club sich mit diesem Trainer keinen Gefallen getan hat. Ich habe schon noch ein bisschen geglaubt, dass er die Kurve bekommt, ja, aber die letzten Spiele waren wirklich mehr als unsäglich. Und
erbärmlich.
Es war wirklich erbärmlich. Erbärmlich wollen wir eigentlich aus diesem Podcast nicht unbedingt aussteigen. Hast du noch was Positives, über was du berichten möchtest oder...
Lothar Matthäus ist frei.
Genau, wir können, unsere Zuhörer können gerne auf die Webseite nordbayern.de gehen. Wir haben eine bunte Galerie an Trainern, die uns zur Verfügung stehen würden. Ich glaube, bei Lothar Matthäus kommt immer sofort der größte Aufschrei, aber irgendwann wird es vielleicht doch noch passieren.
Na, Lothar wäre eine Bereicherung für die Stadt. Wir leiten ja Nürnberg so ein bisschen drunter, dass wir einen Promi-Faktor haben, der sich in Grenzen hält. Und wenn Lothar hier aufläuft und einläuft, würden alle Gesellschaftsreporter und Reporterinnen frohlocken. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass er mal in die Stadt zumindest kommt, vielleicht zum Gespräch. Und dann muss man gucken.
In diesem Sinne, der Lockruf des NN-Chefredakteurs Michael Husarek.
Wir wollen auch einen NN-Talk mit Lothar Matthäus machen. Okay. Wir haben mannigfach versucht, an ihn heranzukommen, wenn er zuhört, wovon wir ja fest ausgehen. Unser Podcast ist ja bekannt. Dann, lieber Lothar Matthäus, herzliche Einladung für einen NN-Talk.
Lothar Matthäus hört uns natürlich und er wird jetzt sofort antworten nach diesem wunderbaren Podcast, der sich dem Ende zuneigt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder für uns da. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, haben wir, glaube ich, den Fürther Oberbürgermeister nach dem Derby, also Ende November, dann hier im Podcast.
Das wird mutig. Vielleicht kann ich dann nicht an dem Tag
Podcast. kommt dann doch auf das Ergebnis ein bisschen drauf an. Demütigen lassen wollen wir uns natürlich nicht, aber das wird Thomas Jung wahrscheinlich auch nicht mit uns vorhaben.
Ja, ich traue ihm viel zu.
In diesem Sinne, euch eine schöne Woche und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.